Heute zu Gast der YouTuber und Unternehmer Max Knabe, aka Hand of Blood.
Man kann das so pauschal nicht sagen. Es gibt immer wieder tolle Beiträge, wie viel irgendein Influencer verdient. Das ist halt an den Haaren herbeigezogen. Es gibt InfluencerInnen, die in meiner Größenordnung ein Lambo haben, die ganze Zeit mit einer Rolex rumlaufen und den krassesten Klamotten sich Häuser holen oder sonst was. Und dann gibt es Leute wie ich, die halt eine Agentur hochziehen und ein Nettogehalt haben, was überschaubar ist. Wir sind ja nicht einfach nur ein E-Sport-Team oder ein E-Sport-Clan oder eine E-Sport-Organisation. Wir sind mit Eintracht Spandau ein Entertainment-Produkt.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Es ist schon ein paar Tage her, da habe ich den möglicherweise berühmtesten lebendigen Spandauer kennengelernt. Spandau, ihr wisst schon, dieser Ort außerhalb von Berlin, würden die Spandauer sagen. Der westliche Teil von Berlin, würden die Berliner sagen. Jedenfalls lebt dort Max Knabe, aka Hand of Blood, und ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Aber nicht nur das, er hat eine Influencer-Agentur mit über 50 Leuten. Mittlerweile baut er ein eigenes E-Sports-Team, das passenderweise Eintracht Spandau heißt. Wer unseren Film geguckt hat über Jung von Matt, da kommt der Ausstand mit drin vor. Einfach eine sehr, sehr große Geschichte. Immer wieder faszinierend, wie diese neuen Plattformen, also neu in Anführungsstrichen, wie YouTube ihre eigenen Geschöpfe hervorbringen. Und Max Knabe ist ein typisches YouTube-Geschöpf, wie es einfach nur geben kann, weil es YouTube gibt, genau wie es Pamela Reif gibt, weil es Insta gibt und wie es Montana Black gibt, weil es Twitch gibt. Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Apropos Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Jetzt kommt eine ganz harte Überleitung. Hinweis auf unseren Börsenpodcast: Ohne Aktien wird schwer. An den Weltbörsen passieren auch gerade Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Aber jeden Tag faszinierend zu sehen, was da gerade auch in der Abwärtsbewegung, muss man ja sagen, alles so passiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr da reinhört. Meine Kollegen Noah Leidinger, Florian Adelmeid machen sich da jeden Tag eine Monsterarbeit, richtig, richtig kompakte, geile 10 Minuten für euch herzustellen. Jeden Morgen in der Podcast-App eures Vertrauens. Ohne Aktien wird schwer. Aber jetzt zurück zu YouTube und zu Max Knabe und nach Spandau. Auf geht's. Moin Max.
Hallo.
Erzähl mal, also wie würdest du dich denn beschreiben, also wenn dich jemand fragt, was bist denn du?
Ich bin vor allem Content Creator, denke ich, also, oder Webvideoproduzent, sage ich dann immer zu Leuten, die vielleicht mit Content Creator, also da kommt, ne, poppen dann die nächsten Fragezeichen auf. Webvideoproduzent, ja.
Und schon der alten Schule, also seit 12 Jahren schon.
Ja, voll. Und ich würde auch sagen, ein sehr organischer Weg. Also aus dem Hobby heraus entstanden. Witzige Story, wie ich überhaupt dazu kam, weil ich meine, vor 12 Jahren zu sagen, ja, ich mache jetzt aus Hobby YouTube-Videos, ist ja auch schon ein bisschen skurril.
Wie kam's?
Tatsächlich, ich hatte einen sehr weiten Schulweg immer. Ich bin auf die Freie Waldorfschule in Braunschweig gegangen, kam aber aus Salzgitter. Das war mit dem Expressbus 3/4 Stunde Anreise und auch nur einmal pro Stunde. Also ich war dann immer am Ende des Tages, ja, eine halbe Stunde vor Schulbeginn da, hatte aber auch einen Kumpel und der hat mich immer zugetextet mit irgendeinem YouTuber, den er immer guckt, und ich fand es voll nervig. Dann habe ich irgendwann noch Spaß gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie ich jetzt, also nach einem Monat, wo der mir immer wieder von dem erzählt hat.
Wer war denn das?
CK
heißt der. Der hat, der war zur damaligen Zeit, Gronkh sagt dir was? Gronkh? Mhm, ja. Der war zu der damaligen...
Also Gronkh, das ist ja der größte yeah, Let's Player.
Pass auf, ne? Dieser CK LP, der war damals doppelt so groß wie Gronkh. Das war eine Zeit, da hatte Gronkh 10.000 Abonnenten und dieser CK hatte 20.000. Und der hat aber damals noch gesagt, wie gesagt, das ist 12 Jahre her, er hört auf mit YouTube, er will seine Ausbildung weitermachen.
Okay, das war ein Fehler, ja.
Naja.
Wahrscheinlich, also weiß man nicht, aber wirtschaftlich...
Du, vielleicht war das ja für ihn super erfüllend, aber... Naja, das ist auch ein bisschen Beispiel auch für die damalige Zeit. Da hat man halt noch nicht so gerechnet, in welche Sphären das geht. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ey, ich höre dir da jetzt zu, okay, aber ich zeig dir jetzt mal so spaßeshalber, wie man das richtig macht. Und habe da mit meinem Edeka-Headset und mit irgendwelcher Freeware da ein Gameplay aufgezeichnet, weil der war nämlich auch Gamer, der hat Gaming quasi kommentiert, ne? Und hab das aus Spaß auch gemacht, war fürchterlich. Aber,
warst du auch schon damals Gamer?
Also ja. Also schon seit der ersten Klasse, ne? Also als 7-Jähriger, da hat meine damalige ältere Schwester einen Lern-PC bekommen. Das war ein Windows 95. Und ich habe da dann über Kumpels aus der Grundschule meine ersten Videospiele ausgeliehen bekommen und habe da auch mal heimlich und auch so, wie ich mal nicht durfte, da schon fleißig Videospiele gespielt. Und das ist tief in meiner DNA irgendwie. Ist auch was Rebellisches, weil es auch damals immer ein bisschen natürlich in den 90ern oder Anfang der 2000er war das schon für viele Eltern, glaube ich, nur ein krasses Feindbild, Videospiele so. Ne? Konzentriere ich lieber auf die Schule. War auch eine sehr rebellische Zeit für mich, weil ich einfach mega Spaß dran hatte und es geliebt habe, mich in neue, fremde Welten zu stürzen und da Spaß zu haben. Und dementsprechend ist es tief in meiner DNA auf jeden Fall. Ich bin durch und durch Gamer. Auch heute noch nach der Arbeit, ich zocke.
Okay, was waren damals die Spiele, was sind es heute?
Damals waren es so Spiele wie Dungeon Keeper oder das frühere, ne, Age of Empires 1 oder Die Siedler 2 oder 3, mhm. Anno 1602. Ja, das sind so, ja, die damaligen AAA-Spiele so aus den 90ern, ja.
Und voll. Welche Spiele hast du dann kommentiert in der frühen Phase? Also
genau, das war ja dann schon 2010. Da habe ich spaßeshalber angefangen, das weiß ich noch, mit Der Herr der Ringe Online. Das war ein sogenanntes MMORPG, also ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Das habe ich spaßeshalber aufgenommen. Ich habe aber auch damals schon League of Legends tatsächlich spaßeshalber aufgenommen und gespielt. War damals noch in einer ganz frühen Phase als Indie-Game und keiner hätte gedacht, was aus League of Legends wird.
Okay. Und dann ging das halt los und dann hattest du auf einmal gemerkt, das macht ja Bock und es gucken sich auch andere Leute an, außer deinem Kumpel aus dem Bus.
Mit der sogar mitgemacht. Es gab sogar eine Zeit, wo wir abwechselnd auf unseren Kanälen hochgeladen hat. Also er hat dann auch aus Spaß einen Kanal sich gemacht. Und ja, es gab da gar keine Struktur oder ein Konzept. Mal haben wir einen Monat lang, kam da nichts und mal hatten wir ein Wochenende, wo wir, es war auch während der Schulzeit so, wo wir dann ein paar Videos aufgenommen hatten. Und da, aber das hatte keinen Hand und Fuß, es war noch wirklich, man hatte auch kein Spezialgebiet, dass man sagt, okay, dieser Kanal konzentriert sich nur auf ein Videospiel für die Zielgruppe. Ich hatte damals keine Zielgruppe, ne? Kumpels haben das geguckt oder irgendwer hat sich mal dahin verirrt.
Aber irgendwie ist er dann doch größer geworden.
Absolut. Wobei ich aber sagen muss, dass die ersten Jahre überhaupt nicht ertragreich waren oder dass sich da angeboten hat, dass ich das als Selbstständiger mache. Also bis, ich würde sagen, die ersten 3 Jahre, nee, eher 4. Ja, ich habe wirklich 4 Jahre das gemacht. Später auch in meinem 3. und 4. Jahr regelmäßiger, ehrgeiziger, nachdem ich Abitur hatte und da ein bisschen mehr Freizeit hatte und studieren war, aber auch nicht so richtig. Und da habe ich dann trotzdem, meine Videos haben 50 Aufrufe gemacht, durchschnittlich so. Und ich hatte dann nach 4 Jahren 800 Abonnenten. Davon kann man nicht leben. Ja. Und ich war tatsächlich auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ja, es war ein cooles Hobby und ich liebe es, aber ich wurde jetzt ehrgeiziger, habe mehr und mehr Zeit rein investiert, aber irgendwie ging es auch nicht so richtig voran. Ich habe so meine 3 oder 5 Abonnenten pro Woche gemacht.
Du hast damals bei McDonald's, glaube ich, gearbeitet oder so.
Ja, genau, um meine Wohnung zu finanzieren, weil ich unbedingt ausziehen wollte. Aber ja, egal, ich glaube, egal welches Hobby man macht, man will ja irgendwie da einen Fortschritt und man will, dass es vorangeht
ob man jetzt Modellflugzeuge fliegt und da einfach das nächste will und da was investiert oder sonst was, oder ob man einen YouTube-Kanal betreibt, der wachsen soll, wenn das halt, wenn man irgendwann den Eindruck hat, boah, ist sehr schleppend und man hat auch super viel andere Verpflichtungen, du hast gerade schon angesprochen, ne? Ich habe bei McDonald's gearbeitet, ich habe studiert, ich habe damals einen sehr großen Fokus tatsächlich auf Sport gehabt. Ich hatte ein soziales Umfeld, was sehr intensiv war, meine damalige Freundin. Und dann hat man da seinen YouTube-Kanal, wo jeden Tag 2-3 Stunden reinfließen. Da überlegt man sich schon dreimal, ob das noch sein muss.
Ja. Was für Sport hast du damals gemacht?
Wie bitte?
Was für Sport hast du damals gemacht?
Tatsächlich Kraftsport.
Okay.
Also
du bist ja relativ schlank.
Ich bin super schlank, ja. genau das wollte ich damals so ein bisschen angehen. Und habe wirklich auch dreimal die Woche mit einem krassen Ernährungsplan, mit Weight Gainer und allem drum und dran und auch alles selbst gemacht und hochwertige Kalorien und Kohlenhydrate und so weiter. Ich habe mir da irgendwie 6000 Kilokalorien am Tag reingeschaufelt und war nur noch auf dem Klo. Aber ja. ja.
Okay, aber irgendwann ging es dann los, dass dann doch Traction kam.
Ja, voll. Und tatsächlich war das auch zudem eben so ein bisschen umrandeten Zeitpunkt. Ich habe damals angefangen zu studieren, 3 Semester habe ich geschafft. Und in meinem Studiengang saß jemand, der heute auch Influencer ist. Den kennt man unter seinem Künstlernamen Kutscher. Habe ich ihn damals getauft, weil er für mich aussah wie Ashton Kutscher. Und der hat damals, also durch einen Zufall saßen wir nebeneinander und der hat gemeint, yo.
Wo war das? Was war das für ein Studium und welche Schule?
Genau, das war an der TU Braunschweig und da habe ich Wirtschaftsinformatik studiert.
Mit dem zusammen, okay. Mhm.
Genau, und wir waren in einer Vorlesung Methoden der Wirtschaftsinformatik, weiß ich noch, in einem riesen Audimax und es war sterbenslangweilig. Ich wollte, also war eine Riesenkrise in meinem Kopf. So, es war einfach nur Stress, wie ich bin eingegangen. Ja, und haben wir ein bisschen gequatscht. Und da kam dann heraus, dass er halt auch zum Beispiel League of Legends spielt und auch so ein bisschen die Let's-Player-Szene oder YouTube und Twitch.tv gibt es ja auch für die Live-Produktion, dass er das so ein bisschen verfolgt und fand das super interessant, dass ich das halt auch mache, zwar in einem kleinen Rahmen und kleinen Stil. Und ich habe ihm damals auch so ein bisschen meine Bedenken geschildert, dass ich gerade überlege aufzuhören und so weiter. Und er hat mich tatsächlich dazu ermutigt, mal jetzt ein ordentliches Konzept herauszuarbeiten mit ein bisschen Hand und Fuß, so ein Upload-Plan für den Kanal mit so, ja, Montag, Mittwoch und Sonntag kommt so ein Format und das und man fokussiert sich auf diesen Bereich und wie auch immer, dass wirklich eine Zielgruppe sich dafür begeistern kann. Und er hat gesagt, ja, lass uns das noch einmal versuchen, komm, wir konzepten jetzt. Da haben wir Methoden der Wirtschaftsinformatik den Doppelblock auf einmal dafür genutzt. Und gesagt, getan. Ne? Und dann sind so Formate entstanden, dass wir raus in die Altstadt sind mit einer riesigen alten Analogkamera, die ich dann von der Video-AG meiner alten Schule mit über so ein bisschen Kontakte noch in 2 Klassen drunter mir organisiert habe und haben Senioren interviewt, wie sie zu den neuesten Patch-Änderungen von League of Legends stehen. Also ein bisschen, man kennt das auch von Joko und Klaas, die hatten das früher da auch gemacht. Da kam die neue PlayStation und Xbox raus. Und dann haben sie halt alte Menschen gefragt, wie sie dazu stehen und denen halt immer irgendwas vorgetextet, was sie sagen sollen, sodass suggeriert wird, die seien voll vom Fach. Hm. Das haben wir zum Beispiel damals als eine Content-Idee gehabt. Und das war dann sehr erfolgreich. Und dann gab es so einen kleinen Durchbruch.
Okay, das heißt, damals erfolgreich waren das dann irgendwie 5.000, genau, 8.000, 10.000?
Genau, auf einmal. Also es war tatsächlich, es gab 2 einschneidende Videos, die für die damalige Zeit und für die Verhältnismäßigkeit auf dem Kanal viral gegangen sind. Das war einmal eben dieses Video, weil es die Leute einfach witzig fanden. Damals gab es nichts Vergleichbares generell in der Let's-Player-Szene. Oder wenn man jetzt schaut, Videogames auf YouTube. Solche Thematiken ein bisschen aufgebrochen, ein bisschen mehr so zugänglicher. Ne? Und auf der anderen Seite habe ich damals immer solche Tutorials hochgeladen, spezifisch für einzelne Charaktere, die es aus dem Videospiel League of Legends gab. Das heißt, da gab es der Publisher, der das Spiel verwaltet und auch gleichzeitig Entwickler war, hat damals in einem gewissen Rhythmus immer neue Spielfiguren rausgebracht. Und die habe ich mir dann in einem gezielten Format angeguckt. Und auch auf einem Beta-Server, also bevor der Charakter ordentlich released wurde, eher so zum Testen. Und da hatte ich einen Bug, einen Fehler, dass ich mit dieser Spielfigur auf einmal unbesiegbar war. Also er konnte einfach nicht sterben. Und dann habe ich aus Spaß sehr schnell umgeschaltet und gesagt, ja, das ist halt so, wenn ihr das so angeht, wie ich euch das hier erkläre, dann passiert das. Und das ging auch ziemlich viral für die damalige Zeit. Haben wir aber auch sehr hart, ich würde sagen, gepusht. Also der Philipp, der Kutscher, mit dem ich, ne, aus der Vorlesung, der hat auch wirklich sehr sich für den Kanal und für unser Konzept auch weiter engagiert. Also es war jetzt nicht nur diese Doppelstunde, sondern wir haben halt wirklich viel debattiert und im Nachhinein viel Marketing betrieben für den Kanal nach Bauchgefühl. Also wir haben zum Beispiel gesorgt, dass es mehr eingehende Links für den YouTube-Kanal gibt. Bedeutet, wir haben auf anderen größeren YouTube-Kanälen, die auch League of Legends als Thema abdecken, Kommentare geschrieben, die dort hochgevotet wurden. Also
SEO-artig, ne?
Genau, die dort hochgevotet wurden, weil mich da ein paar Leute halt erkannt haben aus der Szene. Und so war ich dann bei vielen Kanälen immer mal wieder Top-Kommentarschreiber. Und so hatten wir einen eingehenden Link zu unserem Kanal, weil Leute dachten, hör, wer ist denn er? Warum ist das jetzt so hochgevotet? Haben auf den Namen geklickt, kamen zu dem Kanal. Oder wir haben in allen möglichen Foren mit zwei Dritt- und Viert-Accounts immer wieder unsere Videos quasi vertrieben. Ja, also Foren wie Elite-PvPers oder ich glaube, die sind teilweise heute gar nicht mehr so richtig aktiv oder das damalige League of Legends Forum auf der offiziellen Seite.
Ihr, da wart ihr dann irgendwie drei, vier andere Leute und habt dann immer erzählt.
Nee, wir haben mehrere Accounts gehabt.
Ja, genau. Also ihr wart immer, andere Leute.
Ja, ja, so, oh ja, das feiere ich auch. Ey, mega cool. Damit da ein bisschen so Traffic drauf kommt.
Das meine
ich,
ja, okay. Ja.
Und ja, also wir haben halt wirklich sehr viel Gehirnschmalz da reingesteckt, ohne fachliche Kompetenz zu haben. Einfach nur nach dem Gedanken, was glauben wir, wie funktioniert es in dieser schnell sich wandelnden, damals aufsteigenden Branche? Ne? Was nehmen wir wahr, auch als User? Wie nehmen wir wahr, dass etwas funktioniert? Und haben das einfach adaptiert.
Und dann irgendwann war es dann sozusagen auch wirklich Wirklichkeit. Dann
ja, hat es tatsächlich geklappt.
Wie groß ist heute deine Kanäle?
Genau, also ich habe mehrere Kanäle. Mein Hauptkanal, wie ich ihn nenne, der auch Hand of Blood heißt, der hat jetzt über 2 Millionen Abonnenten. Ich glaube 2,3.
Im Wesentlichen deutsche Leute?
Genau, ja. Also Dachregion. Ja. Dann habe ich einen Zweitkanal, wo eine andere Content-Art quasi kommt. Also auf meinem Hauptkanal bringe ich Gaming-Content, allerdings stark editiert, sehr thematisch, mit einer Story und alle möglichen Spiele auch. Also bin dann nicht mehr so monothematisch unterwegs. Und auf meinem Zweitkanal, der heißt Hand of Uncut, und der Name sagt schon, da gibt es dann eher die klassischen Start-Stopp-Aufnahmen, das heißt, ich sitze da wirklich in eher einem gemütlicheren Setting, sage ich mal, und spiele einfach die Spiele und kommentiere die mit meiner Art, die ich über die 12 Jahre entwickelt habe. Und der hat jetzt auch frisch 1 Million Abonnenten geknackt.
Und ist denn der Hauptkanal immer noch der von damals? Also der Hand of
Blood? Ja, ja.
Das heißt, der von 2010 angefangen hast, das ist der bis heute?
Ja, voll. Wir haben vorletztes Jahr einen 10 Jahre Hand of Blood Special gedreht, wo ich alle möglichen WegbegleiterInnen eingeladen habe. Und wir haben so ein bisschen wie diese Chartshows, saßen wir vorm Greenscreen und haben quasi auf alte Videos so ein bisschen reagiert. Teilweise auf Videos, die gar nicht mehr online sind, die ich aber auch auf einer externen Festplatte noch habe oder so. Das war echt cool, ja. Da hat man echt so, ist wie so ein Videotagebuch auch ein bisschen.
Ja, absolut.
Weil man erinnert sich an die Zeit und, ey, ganz ehrlich, so, ich habe das mit 18 oder 17, nee, 18, nee, 17 Jahre gestartet. Ist ja auch eine sehr intensive Phase so und eine krasse Entwicklung, die man durchmacht. Und das sieht man auch. Also früher zum Beispiel, Anfang 20 hatte ich viel schärferen Ton drauf. Oder es war auch einfach eine andere Zeit. Und ja, also es ist echt...
Wo kommt denn Hand of Blood her? Also der ist ja...
Genau, Hand of Blood, der Name, der kommt tatsächlich... Es ist ein Song von der Band Bullet for My Valentine. Das ist eine Metalcore-Band aus England. Und ich habe damals Need for Speed Most Wanted viel gespielt. Das kam 2005 raus, glaube ich. Und da konnte man, wie in den früheren Need for Speed-Teilen wirklich üblich, also es waren phänomenale Soundtracks. Und man konnte für jede einzelne, für jedes Menü oder was man, ob man jetzt bestimmte Renntypen spielt in diesem Spiel, konnte man immer eine Playlist sich selber im Spiel einstellen, welche Tracks da laufen. Und da habe ich fast überall Hand of Blood nur als Track eingestellt und fand ich voll cool. Bin auch mega der Fan von der Band bis heute. Und irgendwie ist das dann mein neuer Nickname geworden, weil davor hieß ich Dragon Raider. Also Dragon Rider, aber ich habe es komplett falsch geschrieben, weil ich auch echt jung war. Also Dragon mit E anstatt O, Dragon. Ja. Und nicht Rider, sondern Raider, also A-I, also vollkommen falsch. Es war in der Zeit für was Neues. Aber und irgendwie, das war auch mega einfach aus Zufall, nicht viel drüber nachgedacht.
Aber irgendwann hast du dein Studium abgebrochen, also auch die.
Yes.
Und dann hast du gesagt, okay, ich ziehe nach Spandau aus der Gegend da, Braunschweig, hart sozusagen jetzt irgendwie, ich komme hierher. hast aber hier nicht angefangen, dich selbstständig zu machen, sondern erst noch in einer anderen Agentur angefangen, ne?
Genau, also mein ursprünglicher Plan war, dass ich mein Studium abbreche, aber einen anderen Studiengang anfange, was halt die meisten Studenten, denke ich, auch machen, wie das so üblich ist. Das war dann doch nicht so ganz meins. Und ich wollte Medieninformatik in Wernigerode studieren. Auch witzigerweise mit besagtem Kutscher. Und tatsächlich parallel dazu, und der Kanal wurde immer erfolgreicher, hat sehr viel Aufsehen in der Szene, in der League of Legends Szene, war eine kleine, aber immerhin gesorgt. Und da kam dann eine Nachricht von der Agentur Freaks for You Gaming. Krasser Name, man denkt an irgendeinen Kellerverein, aber es ist tatsächlich so eine der relevantesten Gaming-Agenturen weltweit. Die haben, ich glaube, mittlerweile 300 MitarbeiterInnen und mehrere Büros weltweit. Mhm. Die sitzen ja auf der anderen Seite vom Fluss, auch in Spandau. Da ist so deren Headquarter. Und damals hatten die 28 MitarbeiterInnen, weiß ich noch. Die haben gefragt, yo, hast du Lust, hier mal testweise unsere Show zu moderieren? Denn die waren damals noch, auch heute auch, aber vor allem damals fokussiert auf E-Sport-Übertragung. War ja damals echt eine krasse Nische. Also das kam so gerade aus dem Radio quasi langsam. Und die haben damals sehr viel E-Sport übertragen. Ganz klassisch mit Kommentatoren. Und die haben auch gerade angefangen, darum zu buhlen, eine Lizenz von Riot Games zu bekommen. Ja, wer die offizielle LEC, das ist quasi sowas wie die, ja, wer hätte sie stattgefunden, die Super League, damals eher so Champions League, sag ich mal, der League of Legends Szene, wer die für den deutschen Bereich oder für die Dachregion übertragen darf. Und darum haben die gebuhlt mit anderen Kontrahenten auch. Und da haben die gedacht, ja, lass das mal upgraden. Wir wollen auch eine Analyse-Ecke und wir suchen dafür einen Moderator. Aber ja, damals gab es keine großen Budgets oder man hat sich eher arrangiert mit den Umständen, war eine kleine Szene. Und dann war es halt logisch, dass man einfach mal auf YouTube schaut, wäre es lustig, wen könnte man sich aus der Szene so als League of Legends YouTuber, als Moderator vielleicht vorstellen, und da sind die irgendwie auf mich gestoßen.
Und dann haben sie dich hierher geholt.
Genau, dann gab es so testweise, jo, komm mal vorbei, moderieren. War damals wirklich, also klar, irgendwo professionell waren es halt, die Leute haben das hauptberuflich gemacht, aber rückblickend sehr amateurhaft, ne? Das waren keine Vollprofi-Kommentatoren, die eine Ausbildung haben als Kommentator oder was weiß ich, mit Coaching und Fortbildung und auf ihre Stimmfarben achten und sonst was, sondern das waren halt auch Gamer, die Bock hatten, das zu ihrem Beruf zu machen, ne? Und da bin ich dazu gestoßen. Und das lief ganz gut. Und dann haben die irgendwann gesagt, jo, mach doch bei uns Praktikum für 3 Monate. Und dann bin ich hergezogen.
Und dann hast du irgendwann entschieden, ich mache jetzt da nicht mehr weiter. Also irgendwann hast du dich ja dann selbstständig.
Genau, da war schon für mich klar, das Praktikum war eigentlich auch eher ein Mittel zum Zweck, weil die wollten mich halt als Moderator haben, aber halt möglichst effizient irgendwie. Also ich hatte da jetzt als Praktikant keine krass spezifischen operativen Aufgaben so im Betrieb, sondern es gab halt diese Übertragungstage, wo ich dann Moderator war während der Show. Und ansonsten konnte ich da in einem Studio, was ich mir geteilt habe mit anderen, mein YouTube-Kram fulltime quasi jetzt mal ohne Studium oder ohne McDonald's voll durchziehen. Und diese 3 Monate waren halt sehr, sehr reichhaltig dahingehend, sodass dann überhaupt nicht mehr zur Debatte stand, ob ich nochmal studiere tatsächlich, sondern der nächste Schritt, den man dann auch diskutiert hat intern, war, ob ich da eine Ausbildung mache. Bei mir war es halt wichtig und das wurde mir auch eingetrichtert von meinen Eltern oder vor allem von meinem Vater, dass, ja, dieses typische, ne, du brauchst was Handfestes, so, du brauchst was, falls es nicht klappt. Und das war mir auch anfangs sehr wichtig, weshalb ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache hier eine Ausbildung, versucht so das YouTube-Kram nebenbei zu machen. Aber da bin ich fast in meinen ersten Burnout geraten, weil ich bin quasi jeden Tag zur Berufsschule gegangen. Was bin ich da aufgestanden? 6 oder 7 Uhr, das, ne, war in Kreuzberg, fährst halt immer eine Stunde oder mehr hin und dann nochmal zurück. Da war ich 16 Uhr irgendwann wieder hier in Spandau und musste dann meinen ganzen YouTube-Kram machen. Da saß ich dann bis 3 Uhr nachts und dann bin ich nach Hause. Ja, weil letztendlich ist das ja auch eine Art von Selbstständigkeit. Selbst wenn ich damals fest angestellt war oder in der Ausbildung, ich habe YouTube gemacht und es gibt, also umso mehr man reinsteckt, umso mehr bekommt man. Ne? Muss natürlich auch smart die Ressourcen reinstecken, aber ich war sehr motiviert. Für mich war das so dieses Now or Never, diese Phase. Und dementsprechend, ich hatte auch gar kein privates Umfeld. Also ich hatte zu Hause nicht mal Internet. Also ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, mir Internet zu organisieren, weil ich ja eh nur zum Schlafen nach Hause gegangen bin. So, und ich hatte auch nichts im Kühlschrank, weil ich immer auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker vorbeigegangen bin. Dann habe ich Mittagspause gemacht und auf dem Nachhauseweg habe ich mir einen Döner geholt, jeden Tag. Also es gab gar keinen, es war ein bisschen, also gesundheitlich war das ein Teufelskreis, ne? Weil dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe und mich da halt so hineinversetzt habe, konnte ich hier gar nicht ankommen in Spandau, in Berlin und gar kein Umfeld so für mich schaffen, was mich da ein bisschen auch rausholt. Aber genau dadurch habe ich dann einfach auch noch mehr gearbeitet, weil ich gar nichts anderes zu tun hatte.
War das lukrativ damals schon?
Also ich würde behaupten, hätte ich damals nicht diese zusätzliche Zeit nach 16 Uhr noch für meinen YouTube-Kanal aufgebracht, hätte das alles nicht geklappt. Und das habe ich damals auch gespürt. Ich wollte ja meinen Content planen, wie ich ihn bislang gefahren hatte, bis vor der Ausbildung, weiterhin stattfinden lassen. Und da gab es nur diese Methode quasi. Nur ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, nach, ich glaube auch 3 Monaten oder so, dass ich das nicht packe. Also das ist nicht sinnvoll, jetzt durchzuziehen, die ganze Ausbildung. Gehe ich echt dran kaputt. Und durch unsere Gesellschaft hat das für mich echt nach einer herben Niederlage geschmeckt, ne? Weil ich habe Abitur gemacht, ich breche mein Studium ab, jetzt breche ich noch meine Ausbildung ab, schaffe das gefühlt nicht. Aber irgendwie hat sich das für mich nur sinnvoll und richtig angefühlt. Also es gab so eine lockere Argumentation, nämlich dieses, ja, ich möchte halt jetzt die Welle reiten und es fühlt sich gerade sehr störend an. Ich kann ja auch immer noch eine Ausbildung machen und sollte jetzt lieber auf den Moment leben und den YouTube-Kanal weiter pushen. Aber auf der anderen Seite haben halt wirklich viele alteingesessene Verhaltensmuster vorgegeben durch unsere Gesellschaft auf mich eingewirkt und haben gesagt, das ist nicht richtig, was du machst, ne? Also damals hat halt wirklich mein Vater, der war kein Fan davon, ja. Als ich ihm dann auch noch gesagt habe, man muss sich mal vorstellen, ne? Ja, ich würde Studium wechseln, da war er noch okay, ja, nach Wernigerode, okay. So, dann habe ich ihm irgendwann gesagt, nee, ich breche doch ab und ziehe nach Berlin. Okay, hä, was machst du da? Ja, ich bin bei Freaks for You Gaming. Da denkt er ja auch, ich bin bekloppt geworden. Und dann, aber okay, Praktikum, Erfahrung sammeln, okay, ja, kannst ja danach weiter studieren. Da habe ich gesagt, ich mache eine Ausbildung und dachte, hä, aber du hast Abitur, ne? Und dann habe ich gesagt, ich mache die Ausbildung doch nicht. Also der dachte wirklich, irgendwas hat er falsch gemacht, so nach dem Motto. Ne?
Ja. Und wie wir dann irgendwann, bist du also raus bei Freaks for Your Gaming?
Genau, als dann die Ausbildung quasi abgebrochen wurde von mir, gab es eine sehr, sehr gute Zeit so für den Kanal, starkes Wachstum, sehr viele Erfolge gehabt, mich auch wirklich durchgesetzt in der Szene, weil ist ja auch einfach ein Stück weit stark umkämpft, ne? Dann war ich irgendwann an einem Punkt 2018 bei Freaks for Gaming, also da war ich dann schon 4 Jahre da, knapp 5, und da habe ich dann das Gefühl gehabt, okay, ich brauche irgendwie was Neues, ich will noch spezifischer werden. Freaks for You Gaming ist eine 360-Grad-Agentur für den Bereich Gaming. Das heißt, die machen alles Mögliche. Ne? Die machen auch Events oder, wie gesagt, E-Sport-Produktion, aber halt irgendwie dann auch Influencer-Marketing. Und die sind krasser Allrounder. Aber selbstverständlich ist dann nicht immer zu jedem Tag der volle Fokus auf ein Department, nämlich da, wo ich hocke, im Influencer-Department damals. Und ja, also das Freaks sind damals auch krass gewachsen. Ne? Ich habe diese ganzen Wachstumsschübe da mitgemacht und ja, da wurde man dann auch ein bisschen schwerfälliger. Ne? Ist ja, geht damit einfach einher. Und dann habe ich mit damals zwei Arbeitskollegen gesagt, komm, wir gründen unsere eigene kleine Agentur mit Fokus so auf die Hand-of-Blood-Kanäle. Und so ist dann Instinct 3 entstanden. Ja.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Und dann bist du sozusagen seitdem jetzt Agenturinhaber, Gesellschafter,
ja, genau.
Aber arbeitest auch operativ mit.
Genau,
und
ja.
Creator bei den Kanälen weiterhin. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hast jetzt noch ein weiteres Projekt, nämlich ein richtiges E-Sports-Team, aber das ist sozusagen nochmal für später. Also erstmal ist eine Agentur. Wie groß ist die Agentur mittlerweile?
Genau, wir sind mittlerweile bei über 50 MitarbeiterInnen. Vor allem letztes und vorletztes Jahr sind wir stark gewachsen. Die ersten Jahre waren wir ganz klein. Also das waren, wie gesagt, die besagten zwei Kollegen plus ein Videoeditor. Ja, das war das erste halbe Jahr. Und dann kamen ein, zwei Leute dazu, so. Und dann irgendwann nochmal ein, zwei Leute. Aber so das Riesenwachstum auf 50 MitarbeiterInnen, das gab es wirklich in den letzten zwei Jahren, einfach weil wir uns entschieden haben, wir wollen uns breiter aufstellen. Wir wollen nicht als Agentur nur Hand of Blood immer machen, weil das einfach auch ein Stück weit ja gar nicht nachhaltig ist. Also wenn man alles nur auf diese Kanäle fußt, dann kann ja auch das Unternehmen quasi nur so weit existieren, wie oder so lange existieren, wie ich das halt auch als Hand of Blood noch mache. Und das wollten wir nicht. Plus, es war halt auch eine ganz schöne Last. Ne? Ich habe damit zugegebenermaßen auch echt sehr, 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 sehr guten Freunden gegründet. So dann irgendwie indirekt war ich dann auch für deren Gehälter natürlich auch. Also ich musste als Hand of Blood immer funktionieren, um von meinen Freunden die Gehälter zu sichern. Ist auch ein bisschen schräg. Also muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Dann war es natürlich so diese Zeit, okay, man ist halt krass auf sich allein gestellt. Also wir haben alle vorher nie gegründet. So wir waren irgendwelche Nerds, die zu Freaks for You Gaming gewandert sind und wollten dann unser eigenes Ding machen und haben uns alles angeeignet, alles selbst gelernt. Uns belesen.
Und welche Leistungen bietet die Agentur heute im Wesentlichen an?
Genau, heute, wir sind eine Influencer-Agentur. Das heißt, wir machen für endemische, aber auch non-endemische Kunden gleichermaßen viele Kampagnen einfach.
Endemische Kunden, was heißt das?
Genau, endemisch, also quasi in unserem Sektor stattfindet. Das sind halt Publisher oder Hardware-Hersteller, alles um den Bereich Gaming.
Mhm.
Und non-endemisch sind dann halt Kunden wie beispielsweise in Amazon oder in Red Bull. Ja.
Die auch bei dir anklopfen. So.
Genau, ja. Genau, als Beispiele. Und also nicht nur bei mir, bei Hand of Blood, sondern halt bei unserer Agentur Instinct 3. Ja.
Okay,
genau.
Okay.
Und wir machen Kreativleistungen, machen Concepting, wir machen Kampagnen vom Anfang bis zum Ende. Ne?
Also, was ich nicht wusste ist, als ich hier reinkam, da hast du mir erzählt, ihr habt auch Influencer angestellt.
Ja, also tatsächlich war ich ja damals auch bei Freaks. Ich war erst Praktikant, dann war ich Azubi und dann war ich Angestellter. Und das ist super untypisch. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders auf der Welt, weil InfluencerInnen sind halt Selbstständige, die ein Gewerbe angemeldet haben und dann werden die halt von irgendeiner Agentur gemanagt. Aber eigentlich ist das auch in den meisten Fällen, ehrlich gesagt, kein Management, sondern eigentlich nur Campaign-Management. Also da werden einfach Kampagnen abgefrühstückt und das sind so diese typischen Produktplatzierung, wie man sie so kennt. Und ich allerdings war damals festangestellt bei einer Agentur, hatte einen Bonusvertrag, sodass ich doch variabel bezahlt werden konnte, je nachdem, was meine Kanäle oder Kampagnenproduktplatzierung eingebracht haben. Aber ich denke, ich habe damals echt sehr viel mitnehmen können, was anderen InfluencerInnen erspart bleibt, was vielleicht auch gar nicht gut ist. Ich saß halt neben den KollegInnen, die halt vermarkten, die wirklich auch die Kundenperspektive mir erklären aus erster Hand. Ich habe das mitbekommen. Ich war in Meetings regelmäßig dabei. Ich habe teilweise auch selber mitkonzeptioniert. Ne? Also das war schon sehr prägend. Und ich glaube, das fehlt halt vielen InfluencerInnen da draußen, um auf gute Kompromisse zu kommen in der Zusammenarbeit mit vielen Kunden.
Okay, und jetzt macht ihr das sozusagen als Agentur.
Genau.
Und ihr macht dann Influencer-Marketing, macht ihr noch andere Leistungen oder ist das schon eine breite Platte mittlerweile?
Ja, also vielleicht um nochmal auf den Punkt zurückzukommen in Bezug auf angestellte Influencer und Influencerinnen. Wir haben quasi als Business Case aufgemacht, ein Mentoriat zu veranstalten für junge Menschen, die noch keine relevante Reichweite haben, wo wir aber Potenzial sehen.
Mhm.
Und da bin ich zum Beispiel auch als Mentor mit drin gewesen.
Das heißt, du scoutest sie und sprichst den an?
Genau, also aktiv scouten. Wir schreiben das eher aus. Es sei denn, also zum Beispiel einer von uns, der Sterzig, der hat sich ursprünglich als Videoeditor beworben bei uns, aber der hat dann seine Arbeit vorgestellt anhand seines eigenen Kanals, wo er auch aus Hobby heraus ähnlich das gemacht hat wie ich. Den fanden wir so witzig, wir haben ihn dazu quasi überredet. Aber mussten wir auch nicht lange, weil das auch so sein kleiner Traum war, bei uns ein sogenannter Junior-Influencer im Mentorenprogramm zu sein.
Du hast gerade dazu gesagt, auch fachlich und disziplinarisch
werden die geführt.
Klar. Werden die geführt. Das ist
naja,
die Verbindung mit dem Begriff Influencer da ungewohnt.
Ja, und absolut. Also es gibt ja stereotypisches Denken über InfluencerInnen und das trifft auch in den meisten Fällen voll zu. Aber das ist ja auch nur logisch. Ich meine, das sind junge Menschen oft, die ähnlich wie ich schon oftmals während der Schulzeit oder während des Studiums.
Wer bist du eigentlich heute?
Ich bin 29. Ja. Die werden währenddessen berühmt, während der Schulzeit oder während des Studiums und haben dann halt die Transition so, dass sie halt direkt selbstständig werden und nirgendwo mal ein Angestelltenverhältnis hatten. Die haben noch nicht die Erfahrung gemacht, dass sie wirklich auch mal ein Chef hatten, der scheiße war oder halt mal wirklich Drecksarbeit machen mussten. Ne? Und ich glaube, das fehlt dann irgendwo auch ein Stück weit. Ich meine, fehlt denen nicht zwingend, weil die kommen ja klar und können ihre Miete zahlen und auch sehr gut und so weiter und ihre Brötchen. Aber ist halt doch nochmal was anderes. Und wir glauben deswegen sehr fest daran, dass wir lieber junge Leute auch viel ausbilden und an die Hand nehmen als Festangestellte, die dann halt dadurch auch wirklich durch uns sehr profitieren und groß werden, wenn wir dieses Potenzial sehen und das alles enablen können.
Aber ist es nicht das Problem, dass wenn die dann...
Dass wir dann eine viel angenehmere Zusammenarbeit am Ende haben.
Aber das Problem ist ja trotzdem, dass dann irgendwann, wenn sie wirklich richtig groß sind, dass sie dann sagen, okay, jetzt mache ich es doch vielleicht lieber alleine oder...
Genau, an dem Punkt sind wir noch nicht. Dafür gibt es uns noch nicht lang genug. Vielleicht werden wir eines Tages diese Erfahrung machen. Aber wir glauben fest daran, dass eben weil wir diese jungen Leute so sehr fördern, also wir gehen da wirklich in den Invest, also wir haben wirklich einen Plan, wie viel Quartale wir da investieren, bis sich dann ein solcher Influencer oder eine solche Influencerin refinanzieren muss.
Was kann denn so ein Influencer an Umsatz generieren?
Genau, also erstmal sind es die Werbeeinnahmen, die einfach die Plattform schalten.
Ja.
Also beispielsweise, wenn man auf YouTube ein Video hochlädt, dann hat man da ja Werbeblöcke, die entweder vor, während oder nach dem Video kommen. Die werden von YouTube geschaltet und da bekommt man halt einen Anteil. Das heißt, man hat die sogenannten YouTube Ad Revenues.
Mhm.
Das ist schon mal ein grundsolides Polster. Davon kann man auch als Selbstständiger schon je nach Größe ganz gut leben. Also man muss jetzt nicht der Überriesen-Influencer sein, sondern das sind schon ganz okayische Einnahmen. Je nachdem, in welchem Sektor man noch tätig wird. Zum Beispiel der Jeremy Fragrance, den ihr bei der letzten Folge hattet, der ist ja in einem ganz anderen Sektor, wo der sogenannte CPM halt viel höher ist. Das heißt, die Werbeeinnahmen pro 1000 Aufrufe sind halt viel, viel höher. Aber das ist nochmal ein anderes Feld. Die größte Einnahmequelle sind aber tatsächlich Kampagnen und Produktplatzierungen. Also quasi darüber hinaus wirklich dedizierte Einblendungen oder dass Produkte vorgestellt werden in den Videos, dediziert,
also sag mal,
dafür eine extra Zahlung.
Und jetzt über diese verschiedenen Möglichkeiten hinweg, also was ergibt sich denn da jetzt bei euch jetzt, klar bei dir ist jetzt eine Ausnahme, das sind ja sehr, sehr große Kanäle, aber so ein, wenn man jetzt vielleicht halb so groß ist wie du, was würde der dann hinbekommen, mein Umsatz, was würdest du schätzen?
Boah, das ist halt eigentlich gar nicht... Also das kann man gar nicht schätzen, weil wie gesagt, je nach Sektor ist das sehr unterschiedlich. Es gibt so viele unterschiedliche Konzepte, wie InfluencerInnen ihre Kanäle fahren. Ob man jetzt zum Beispiel mehr live produziert auf twitch.tv, das ist wieder ein ganz anderer Sektor, wo man ganz viele andere über Subscriptions Bezahlmodelle hat. Oder es gibt InfluencerInnen, die einen starken Fokus auf Merch haben und über Merchandising ganz viel Einnahmen generieren. Das kann man so pauschal nicht nach Followerschaft sagen. Das
okay.
geht nicht.
Okay, aber wir reden da schon.
Also ich sag mal so, wenn jemand als YouTuber, ja, bleiben wir
bleiben wir bei dem Beispiel, man ist YouTuber oder YouTuberin und man hat da durchschnittliche Aufrufe von, ich sag mal, 80.000 bis 100.000 Aufrufe, dann kann man davon leben.
Das heißt dann, irgendwie sind das dann 50.000, 60.000 Umsatz oder 80.000 oder so?
Im Jahr.
Ja. Im Jahr. Ja. Aber wenn man jetzt irgendwie ein paar Millionen Aufrufe hat, dann sind es auch schon ein paar Millionen, die reinkommen können.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt diesen CPN und der rechnet dir halt je nach Aufrufe und auch je nach Monat oder Quartal. Ne? Im Januar sind die Werbetreibenden nicht so stark auf YouTube. Also es ist wirklich, man kann das so pauschal nicht sagen. Es gibt immer wieder tolle Beiträge, wie viel irgendein Influencer verdient. Das ist halt an den Haaren herbeigezogen. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Kann man gar nicht so pauschal sagen.
Ist das für dich die Agentur wichtiger oder sind deine Kanäle wichtiger, wirtschaftlich gesehen?
Wirtschaftlich gesehen vermutlich noch meine Kanäle, einfach weil sie viel auch noch cross-finanzieren in der Agentur.
Man muss sich überlegen. Also das heißt, wir reden da von einer Agentur mit 50 Leuten schon.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Und dass dann die Kanäle trotzdem wirtschaftlich...
Es gibt InfluencerInnen, die in meiner Größenordnung ein Lambo haben, die ganze Zeit mit einer Rolex rumlaufen und den krassesten Klamotten sich Häuser holen oder sonst was. Und dann gibt es Leute wie ich, die halt eine Agentur hochziehen und ein Nettogehalt haben, was überschaubar ist. Einfach weil die alles in beispielsweise, wie in meinem Fall, in eine Agentur kloppen.
Und noch was Neues, also nicht nur die Agentur, sondern seit...
Genau, man muss halt immer wieder die Next Steps planen und Augen offen halten. Man muss heiß bleiben in der Branche. Und deswegen haben wir auch ständig coole neue Projekte im Köcher, die wir jetzt jedes Jahr droppen wollen.
Also eins, da kommen wir jetzt gleich mal zu Eintracht Spandau, weil wer OMR sehr eng verfolgt und zum Beispiel unsere Jung von Matt-Doku gesehen hat, die wir vor ein paar Wochen rausgelegt haben, der hat dich da auch schon drin gesehen. Denn du hast gemeinsam mit Jung von Matt, also in dem Falle einer Tochteragentur Nerd, dem Thorn und dem Team, ein gemeinsames E-Sport-Team gegründet. Eintracht Spandau heißt das.
Mhm, genau.
Wie kam es dazu? Was ist da die Idee dahinter?
Also muss ich einen Tucken ausholen. Tatsächlich habe ich 2016, 17 als YouTube-Format das sogenannte Spandauer Inferno gehabt. Das war quasi auch, es ging in die gleiche Richtung. Also es war nur ein Team, ein League of Legends-Team aus YouTubern. Und da haben wir unsere eigenen Cups veranstaltet, wo Leute teilnehmen konnten. Und wir haben auch selber bei der damals heißenden ESL-Meisterschaft teilgenommen oder wollten wir. Aber wir waren jetzt spielerisch nicht auf dem Top-Niveau. Aber schon ganz gut. Und das war eher Entertainment. Wie gesagt, das waren YouTube-Formate. Allerdings haben wir auch damals schon gesagt, wir wollen das ein bisschen ausstatten. Wir wollen jetzt nicht nur die Matches haben und das Spielerische, sondern wir wollen ein bisschen was drumherum dichten und haben angefangen, so eine Kurzfilmreihe quasi zu machen, à la Stromberg, wie so die Ereignisse hinter den Kulissen des Teams laufen. Haben halt die ganze Zeit so getan, als wären wir das krasseste E-Sport-Team der Welt mit Drama hinter den Kulissen und Sponsorenproblematiken und sonst was natürlich zum Großteil an den Haaren herbeigezogen war. Aber wir hatten sehr viel Spaß daran. Und seitdem habe ich eigentlich die Vision gehabt, wie cool wäre es, ein eigenes E-Sport-Team zu haben. Und auch schon vorher, als ich...
Aber bist du denn so gut genug? Also ich meine, das ist doch...
Nee, ich selber nicht, absolut nicht.
Okay.
Das heißt, nee, ich bin scheiße.
Okay, das heißt, du musst da jetzt Leute finden, die richtig,
ja,
richtig gut
sagen. Ja, also man muss ja sagen, warum ich damals nach Spandau kam, war ja, weil damals Freaks die deutsche beste Liga, die beste europäische League of Legends Liga übertragen hat für Riot Games. Und ich wurde Moderator dort. Und damals haben wir ein Produkt aufgebaut bei Freaks, welches heute das größte deutsche Portal ist für League of Legends Spieler. Ja, also die haben eine Website, das ist ein Hub und die übertragen alle möglichen Ligen mittlerweile. Also es hat sich krass aufgebaut. Ich denke, ich war da zusammen mit Henrik Ruhr, der jetzt auch Geschäftsführer von Instinct 3 ist, und dem Maxim Markov, der auch heute noch auf YouTube krass unterwegs ist. Da haben wir schon Pionierarbeit für den Bereich geleistet. Und dementsprechend, das haben wir auch jahrelang gemacht, ist man da krass vernetzt über die Zeit. Also das ist jetzt mittlerweile 8 Jahre her. Spieler, die wir heute haben, die waren damals vielleicht 11, als der Henno damals schon die LCS moderiert hat. So
aber das heißt, dein Job ist dann gar nicht jetzt da mitspielen, logischerweise.
Genau.
Oder die Coach, sondern du bist da wirklich rein.
Ich bin eher Konzepter, Visionär so ein bisschen für die ganze Sache. Aber auch aus Content-Sicht
so eine Art Galionsfigur, könnte man sagen. Also wir sind ja nicht einfach nur ein E-Sport-Team oder ein E-Sport-Clan oder eine E-Sport-Organisation. Wir sind mit Eintracht Spandau ein Entertainment-Produkt. Bedeutet, ja, wir haben ein Team für das Spiel League of Legends, wo wir bei der höchsten Liga, der Prime League, das ist die größte Dachliga, die es gibt, quasi teilnehmen und auch super erfolgreich. Haben jetzt unseren ersten Split als Platz 2 abgeschlossen und haben uns für die EU Masters qualifiziert. Das ist quasi so aus heutiger Sicht die Champions League. Und dort spiele ich aber auch nicht mit. Ich bin auch nicht irgendwie Manager oder bin da in der sportlichen Leitung. Nein, ich bin quasi eine fiktive Figur, die so eine Hommage ist, sag ich mal, an Uli Hoeneß oder Rudi Assauer, so genauso. Es ist eine cholerische, narzisstische Person, die ein bisschen altbacken ist und da jetzt in den E-Sport einsteigt mit der Eintracht, die es schon seit 100 Jahren gibt.
Aber das Spiel ist selber schon ernst gemeint, also die Eintracht wird schon gewinnen. Ja, absolut.
Also das ist der Mix. Wir sind spielerisch halt durchaus relevant und ernst zu nehmen und haben einen mega erfolgreichen Split hinter uns.
Was heißt Split?
Genau, Split ist quasi, also die das Jahr ist zweigeteilt im Ligabetrieb. Ja. Es gibt 2 Splits, den Spring Split und den, ich glaube, ist der Summer Split, richtig? Und da gibt es auch nochmal Hin- und Rückrunde. Aber dazwischen ist halt eine große Pause, weil Riot Games, die betreiben so viele Ligen. Es gibt französische, spanische, es gibt die europäische, die koreanische, brasilianische. Es gibt alle möglichen Ligen und immer es ist sehr hart, die alle parallel stattfinden zu lassen, damit man dann zum Beispiel die Weltmeisterschaft stattfinden lassen kann.
Aber wir reden immer von League of Legends.
Ja, alles League of Legends. Phänomenales Spiel. Riesenreichweite, Riesenplayerbase. Super relevant im E-Sport-Sektor. Eigentlich das relevanteste Spiel zusammen mit Counter-Strike GO, würde ich behaupten. Und das ist ein Riesenkonstrukt.
Wie verdient jetzt so ein E-Sport-Team Geld?
Genau, also eigentlich ähnlich wie eine Sportmannschaft aus dem traditionellen Sport. Ne? Also wir haben unsere Sponsoren, die sind auf unseren Trikots drauf, die sind bei Pressekonferenzen hinten auf der Wand drauf und sonst wo. Wir haben einen Co-Stream, das heißt, wir haben unseren eigenen Kommentator, der in einem Ein-Mann-Setup quasi auch die Übertragung fährt, aber es ist so eine Art Fan-Kommentator, ja. Da haben wir auch wirklich sehr große Zahlen, sogar mehr Zahlen als der offizielle Broadcast. Mhm. Ja, und da haben wir natürlich auch Einnahmen, da können wir auch unsere Sponsoren stattfinden lassen. Wir haben Merchandising und wir haben halt größere angelegte Pakete für Sponsoren, weil wir halt auch Content machen. Wie ich eben schon meinte, wir sind ein Entertainment-Produkt und nicht nur ein E-Sport-Team. E-Sport-Teams konzentrieren sich voll auf Spielerische und wollen ihre Sponsoren happy machen. Das heißt, wenn es da mal Content gibt, ist das super oberflächlich und langweilig. Kann sich kein Schwein geben. Und wir haben gesagt, wir wollen halt Content machen, wodurch man sich überhaupt mal auch mit so einem E-Sport-Team identifizieren kann, wo Spieler auch ein bisschen mehr im Fokus sind oder halt in dem Fall man eine integrale Persönlichkeit hat. Wie gesagt, in dem Fall ich. Das heißt, der Präsident Knabe, wie wir ihn nennen, gespielt von mir als fiktive Figur, der ist Dreh- und Angelpunkt ein Stück weit. Ne? Ich bringe da meine ganze Community mit, habe da eine eigene andere Rolle. Dafür bin ich auch auf meinen anderen Kanälen bekannt, dass ich halt hier und da mal in Rollen schlüpfe und mich kostümiere oder Kurzfilme mache. Alles natürlich thematisch Gaming, aber ich versuche da wirklich die Horizonte sehr offen zu halten. Und das kommt mega gut an. Wir versuchen es sehr traditionell zu halten, ein bisschen altbacken, so ein bisschen Dorfverein, Kreisliga-Vibes.
Und wofür brauchst du da jetzt Jung van Matt?
Naja, Jung van Matt ist halt ein krasser Enabler, wenn es darum geht, auch mit potenziellen Kunden oder Sponsoren, die halt zu führen. Also denen halt wirklich auch zu vermitteln, warum das genial ist, warum diese Sprache, die wir da führen, so einzigartig ist und warum die das unbedingt machen sollten. Ich würde sagen, mit Instinct 3 sind wir wirklich absolute Profis, wenn es darum geht, zu wissen, was bei der Community gut ankommt, was ZuschauerInnen gut finden, was heutzutage gut funktioniert. Und da haben wir, glaube ich, mit Jung van Matt, haben wir mit Jung van Matt den perfekten Partner gefunden,
der halt auf der anderen Seite die Kundenperspektive kennt, wie fast kein anderes Unternehmen
und
in
Europa. Und die haben euch angesprochen oder du hast die angesprochen? Oder?
Ich glaube, also ich selber nicht. Das war dann der Hendrik, unser Co-CEO. Und der später dann auch der Johannes Gorzel, unser anderer Co-CEO. Die haben da den Toren von Jungformat Sport Nerd angehauen. Und da ist man sehr schnell auf den grünen Zweig gekommen, glaube ich, ja. Weil man kennt sich auch schon ein bisschen länger. Der Toren war auch mal bei uns zu Besuch. Wir haben mal auf B2B-Events auch Berührungspunkte gehabt und so weiter und so fort. Und das Verständnis war einfach gegenseitig vollkommen klar. Und man hat auf beiden Seiten gemerkt, wie gut diese Opportunität ist und wie genial und einzigartig dieses Produkt sein und werden kann. Und es schlägt ein wie eine
Gibt's
Bombe.
Gibt es da schon große Sponsoren, die da mitmachen?
Ja, absolut. Wir haben zum Beispiel Pringles dabei oder die Sparkasse. Also Sparkasse als eigentlich ja, würde ich sagen, also absolut non-endemisch, ne? als Bank auch wirklich ein besonderer Fall. Aber die passen da super gut drauf, weil die auch wirklich sehr offen sind und die versuchen halt jetzt auch wieder ein bisschen in der jüngeren Zielgruppe
Relevanz
aufzubauen und das passt halt perfekt.
Sie sind dann Trikotsponsor, oder?
Unter anderem, ja, aber es wird zum Beispiel auch Videocontent geben für das Jahr, wo ich, wie gesagt, wieder meine Rollen spielen lasse, aber...
Das muss ich einmal sprechen, du bist auf jeden Fall ja ein Edge so von außen betrachtet, ich gucke mir das halt an, bin ich in der Szene und frage mich, okay, was macht ihn jetzt besonders, wie ist jetzt sein Weg wohl gewesen und im Vergleich zu anderen? Und eine Sache, die ich da so sehe, ist, du bist auf jeden Fall sehr kostümierfreudig.
Ja, wobei in dem Bereich Eintracht Spandau bin ich halt einfach nur Präsident Knabe. Das heißt, ich schlüpfe in Anzug, habe mir jetzt einen Schnurrbart wachsen lassen und that's it. Ich glaube, um das mal am besten zu erklären, was mich wirklich auch sehr inspiriert hat für diesen ganzen Contentplan und wie wir dieses Team aufziehen und die Story erzählen, war eine Netflix-Doku Sunderland Till I Die. Kennt ihr die?
Ja, klar. Ja?
Und da geht es ja darum, ja, das ist halt ein Urgestein aus der ersten Liga in England, Fußballclub, Riesentradition, gibt es seit über 100 Jahren und die sind richtig runtergerasselt. Ne? Also dritte Liga oder es wechselt ja auch von Jahr zu Jahr bei denen, das ist ja echt übel. Und das ist ja, ne, ich glaube, die sind im Nordosten Englands, da haben die Leute für den Brexit gestimmt, da ist eher so die Arbeiterklasse und die Leute an der Basis. Und ja, das Geld, was die Leute da haben, das hauen die für neue Trikots raus, für eine Dauerkarte. Die Energie, die emotionale Abhängigkeit von diesem Verein, die ist halt in dieser Stadt heftig. Die machen Gottesdienste vor wichtigen Spielen oder sonst was, ne? Also da gibt es wirklich sehr einprägsame Bilder, wo dann auch ein neuer Vorstand erstmal vor Fanvertretern sich wirklich beweisen muss und berichten muss, was seine Pläne sind und auch wirklich auf der einen Seite, wenn die auswärts fahren, dann haben die so einen heftigen Rückhalt, weil die halt so traditionell unterwegs sind und weil es, wie gesagt, so emotional dort zugeht. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt als Vorstand dort oder als Trainer oder Spieler Scheiße baust, auf gut Deutsch gesagt, dann machen die halt auch richtig Druck. Und das ist ein sehr dynamisches Feld, wirklich sehr polarisierend und einfach auch, ich fand es sehr gut zu adaptieren für diesen Zweck, weil für mich hat genau das im E-Sport, obwohl ich das jetzt schon seit 8 Jahren im E-Sport tätig bin, immer gefehlt. Also E-Sport-Teams, das ist dieses...
Es gibt keine Ultras.
Es gibt keine Ultras. Der Kader wechselt sich alle halbe Jahre total. Also jeder Spieler wird andauernd ausgetauscht. Mal mehr, mal weniger. Klar, es gibt Ausnahmen, aber so tendenziell. Es gibt kein Content. Ne? Also es gibt keine dramatischen Pressekonferenzen, die sich einfach so ergeben. Oder es gibt keine...
Vereins wechselt jetzt mit großen Teilen.
Also,
wohin geht Haaland so über Jahre?
Es gibt einfach auch kein Content, der darum wirklich interessant geschaffen wird. Also es gibt einige wenige... Die da wirklich tätig sind und mal irgendwie so News bringen oder das alles ein bisschen debattieren.
Ihr werdet das Sunderland des Gamings.
Ja, so ein bisschen. Ja, voll.
Also, aber das mit den Klamotten, das also das...
Aber letztendlich tun wir ja auch nur so. Also uns gibt es ja noch nicht seit 100 Jahren. Aber wir haben einfach gestartet, als gäbe es uns schon seit 100 Jahren und jetzt gehen wir in E-Sport. Und da ist dieser altbackene Präsident und es gibt diese auch diese ganzen Ultra-Accounts, die du eben, hast ja wahrscheinlich eben gerade angesprochen, weil wir auf Social Media, wir announcen dieses, also Eintracht Spandau, dass wir das jetzt machen, damals noch nicht in meiner Rolle, sondern ich habe das als Hand of Blood quasi auf meinen Kanälen kommuniziert, damit die Leute auch verstehen, okay, was ist jetzt in Rolle und was nicht und was ist ernst gemeint und nicht, weil ob man mich immer ernst nehmen kann, ist auch manchmal herausfordernd. Und diese Accounts sind auf einmal entstanden, wo Leute wirklich direkt verstanden haben, was wir wollen und haben direkt mitgemacht. Das heißt, es gibt wirklich Accounts, wo Leute auch unsere Geschichte miterzählen, ohne dass wir sie eingeweiht haben. Die tun auf einmal so, als gäbe es uns seit 100 Jahren, kritisieren uns, da trendet ein Hashtag Knabe raus oder so, weil irgendwas unklar ist. Also es ist total heftig. Wirklich, als ob die Gaming-Szene, die mir zumindest folgt, darauf mal gewartet hat, dass sowas im E-Sport passiert, dass man mal sich damit identifizieren kann, dieser regionale Bezug, dass wir so sehr auf Spandau aufpochen, ne? Gibt es nicht. Es gibt irgendwie, was weiß ich, Fnatic. Oder Gamers 2 oder sonst was, ne? Also damit kannst du ja nichts anfangen, so richtig.
Aber halt dieses krass
Progressive, was es im E-Sport gibt.
Aber dieses Verkleiden und sagen wir mal, so tun, als ob, ja. Das ist jetzt ja bei dir bei Hand of Blood auch schon drin. Also ich
mein, genau, das kennen halt die Leute auch daher ein bisschen und deswegen ist das Verständnis auch da, was wir da eigentlich vorhaben. Und
also dein Büro hier sieht auch aus wie so eine große Garderobe bei irgendwelchen weiß nicht, TV-Shows oder so. Du hast jetzt hier Kostüme hängen ohne Ende,
ja,
weil du dich seit Jahren verkleidest regelmäßig.
Genau, ja. Also auf meinem, wie ich es vorhin meinte, der Hauptkanal, wo so die aufwendigsten Produktionen stattfinden, da ist es irgendwann, ich habe irgendwann so einen U-Bahn-Simulator einfach mal gespielt, weil ich es lustig fand. Komplett kaputtes Spiel, wirklich würde ich niemandem empfehlen. Da bin ich mit der U7 von Spandau nach Rodo gefahren, beziehungsweise war das der Plan. Und dann dachte ich mir, komm, ich bestell mir mal so eine Schaffnermütze, so von Amazon oder so. Und dann kamen die anderen, habe ich mir die aufgesetzt und habe so getan, als wäre ich da jetzt voll vom Fach und wüsste genau, was ich tue. Es hat nichts funktioniert und die Leute haben sich kaputt gelacht. Und irgendwie war das so der Anstoß dafür, dass ich gesagt habe, hey, macht mir auch Spaß. Und dann ist es Step by Step mehr geworden, bis ich dann irgendwie jetzt einen 24-Stunden-Stream vorletztes Jahr gehalten habe, in voller Rüstung. Also richtig platte Rüstung.
Ritterrüstung.
Ja, ja.
Die auch draußen steht, ja.
Genau, mit Polstergarnituren, Kettenhemd und allem Möglichen. Das war ganz schön anstrengend. Aber ist eine andere Story.
Okay, aber ist das vielleicht der Edge, nach dem ich suche, dass du sowas machst? Also, dass du so viel Leidenschaft reinpackst in deinen Kanal, in deine ganze, ja, Persona, das, was andere vielleicht nicht tun?
Vielleicht ist es anmaßend, sowas von mir selber zu behaupten, ist, glaube ich, ein Stück weit anmaßend. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich wirklich, dass ich Gamer bin. Also tief in mir drin bin ich Gamer. Nach dem Feierabend zocke ich weiter so. Ich liebe Videospiele über alles.
Aber du bist ja auch in der Lage,
als Grundschüler, wie wir schon meinen.
Aber du bist auch eine möglichen Spieler. Also gibt es U-Bahn-Simulator, dann
genau,
gibt es
die Welt, du wechselst da durch. Und auf der anderen Seite, ich habe halt echt Bock auf dieses Kreative irgendwo auch. Und ich glaube, diese Verbindung habe ich irgendwann ganz organisch selber geschaffen. Also, wie ich schon vorhin angerissen habe, ich bin halt auf der Waldorfschule gewesen, 13 Jahre lang. Da waren halt ständig irgendwelche Theateraufführungen oder Kreativität ist da einfach ein großer Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, das hat mich viel geprägt, würde ich behaupten. Und ich habe riesen Spaß daran und war auch früher so Klassenclown und so. Und ich glaube, das war die logische Verknüpfung dieser beiden Dinge.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.com.
i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health, i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast.
Wie viele Leute arbeiten jetzt insgesamt? Also mit dem Team, da gibt es ja dann auch Spieler, die du da bezahlen musst. Es gibt die Agentur. Das heißt, du hast das ja dann trotzdem als jemand, der sich kostümiert und Clown ist, so ein bisschen als Creator trotzdem ein kleines Imperium hier geschaffen.
Ja, Imperium. Also ich bin natürlich mega stolz drauf. Und die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, ist, würde ich fast sagen, einzigartig. Also uns gibt es jetzt seit 3, 3,5 Jahren. Und wir haben riesige Kunden wie Google, Red Bull, Amazon gehabt. Wir treten überall auf und sind wirklich breit aufgestellt, auch unabhängig von mir. Darauf bin ich natürlich super stolz. Jetzt so eine weitere GmbH zu gründen und mit Eintracht Spandau jetzt ein vollkommen neues Produkt aufzumachen, ja, das macht super viel Spaß. Es erinnert, also mich selber erinnert das an Pizza Connection 3, was ich früher als Grundschüler gespielt habe, wo ich langsam weitere Filialen aufgemacht habe. So fühlt sich das für mich an. Und es macht Spaß, aber.
Und wie lange geht das gut? Also ich meine, machst du dir Sorgen, weil du hast es ja auch schon mit durchblicken lassen, dass man vielleicht als YouTuber mit einer Hand of Blood jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre wird bestreiten können, oder doch?
Also ich habe, vielleicht um darauf auch nochmal zurückzukommen, was du gerade gefragt hattest, ich glaube, die Leute merken bei mir sehr, dass ich das halt wirklich aus voller Leidenschaft mache, dass ich Gamer wirklich bin, dass ich es liebe, ein bisschen zu schauspielen, Jokes zu machen und so weiter. Viele andere InfluencerInnen, die kommen und gehen ja auch. Also wirklich, du kannst ja an zwei Händen die Leute abzählen, die seit 10 Jahren relevant an der Spitze sind. Das ist ja ein riesen Eisbergphänomen. Man sagt immer, Influencer sein ist so krass und die leben in Saus und Braus. Ja, es leben die vielleicht für 2 Jahre und dann war es das. Also es ist wirklich gar nicht mal so einfach. Und ich glaube, warum ich jetzt seit so langer Zeit mich da auch durchgeboxt und oben gehalten habe, ist halt, weil ich das wirklich aus vollster Leidenschaft mache und dann natürlich ein cooles Umfeld habe mit Leuten, die ebenfalls Visionäre sind und die mir vertrauen und mit denen ich gut Ping-Pong spielen kann gedanklich und Pläne schmieden kann, konzeptioniere und neue Produktzyklen eingehe als Hand of Blood mit meiner Brand und gegebenenfalls jetzt sogar eine neue GmbH aufmache. Und wir planen gerade schon die nächsten Steps. Also ich glaube, das ist unique und solange ich kann, werde ich das weitermachen.
Auf jeden Fall. Heißt, du denkst schon, dass du nächstens, jetzt bist du 29, noch 10 Jahre.
Ja, locker. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich fühle mich gut. Ich liebe das, was ich mache. Es gibt keinen Tag, wo ich zur Arbeit gehe und keinen Bock habe.
Wie viele Pieces haust du raus so an Content am Tag jetzt zum Beispiel oder in der Woche?
Also die Pieces an sich sind ja gar nicht mal so sehr ausschlaggebend. Oftmals ist es auch einfach die Qualität der Pieces, also die Arbeit, die noch zusätzlich da reinfließt. Ob das jetzt Kostüme sind, das ist jetzt so salopp gesagt, okay, ich hocke da in Kostüme, aber selbst das muss ja auch schon mal ein bisschen organisiert werden. Oder ob es wirklich das Editing ist, wo wir Ressourcen reinfließen lassen oder wo wir einfach Dinge konzeptionieren, um das auszuschmücken. Also aktuell ist es so, auf meinem Zweitkanal kommt jeden Tag ein Video. Und darüber hinaus auf meinem Hauptkanal jeden Sonntag ein großes Video, ein sehr aufwendiges großes Video, wo wir auch Geschichten erzählen. Und dann gibt es halt jetzt zum Beispiel noch Eintracht Spandau, wo es jede Woche Content gibt, wo ich auch mal vorkomme.
Aber du machst ja noch nebenher noch Instagram.
Genau, ja, andere Social-Kanäle muss man natürlich auch ein Auge drauf haben. Ich war auch vor allem letztes Jahr, habe ich mich sehr übernommen, muss ich auch sagen. Ich war Artist Lead bei uns in der Agentur. Das heißt, ich habe auch fachlich geführt. Ich war Mentor für 5 junge Junior-InfluencerInnen, die ich quasi mit Workshops begleitet habe. Ich bin Gesellschafter und zwar nicht einer, der da einfach nur hockt auf seinen Anteilen und die Geschäftsführung machen lässt, sondern ich involviere mich. Das sind alles Dinge, die kommen obendrauf. Also allein meine Meetings sind schon, keine Ahnung, so 10 Stunden in der Woche bestimmt, ne? Und dann muss ich noch meinen ganzen Content machen. Dann bin ich noch als Gesellschafter tätig.
Bist du bei TikTok groß?
Nee, TikTok ist so die Plattform, wo ich am wenigsten Aufmerksamkeit aktuell drauf habe, einfach weil ich das Gefühl habe, das ist zu sehr noch eine Insel. Also man sieht ja auch die Leute, die TikTokerInnen, die dort groß sind, die haben Schwierigkeiten, auf andere Plattformen zu kommen. Und der TikTok, TikTok-Algorithmus ist halt auch noch sehr schwer greifbar, als wirklich Kunden sagen zu können, yo, ich habe da erwartete Aufrufe von so und so. Es ist ja so unterschiedlich teilweise, ob da was viral geht oder nicht. TikToker hauen ja, glaube ich, teilweise, also professionelle TikTokerInnen hauen da 5 Pieces am Tag raus und hoffen, dass eins durch die Decke knallt. Für mich ist das noch nicht so die Plattform, wo meine Zeit am sinnvollsten aufgehoben ist.
Aber mit der Agentur bedient ihr das natürlich dann schon?
Ja, wir haben da auf ein Auge drauf, aber es ist jetzt kein krasser Unternehmenszweig, wo wir sagen, yo, da sind wir wirtschaftlich gut dabei.
Also überhaupt. Erst bei euch ist immer Prio 1 YouTube und dann Insta oder dann Twitch oder?
Würde ich gar nicht mal sagen. Also als Agentur ist unsere Priorität für unsere Kunden im Dialog wirklich teils auch neue Maßstäbe zu setzen in der Szene. Und das sind meistens dann Pakete. Also ganze Launch-Kampagnen. Wenn, ja, bleiben wir mal bei was Endemischen. Also letztes Jahr ist beispielsweise der neue Far Cry-Teil rausgekommen. Ist halt ein AAA-Titel, der sehr bekannt ist. Und da haben wir eine richtige Story über Wochen, wenn nicht sogar Monaten erzählt, mit einer Live-Show. Keine Ahnung, am ehesten vielleicht vergleichbar mit sowas wie Spielegalaxie oder Schlag den Raab oder so, wo wir wirklich auch nicht so viel auf das Spiel uns beziehen, sondern einfach uns in dem Universum von Far Cry aufhalten. Wir haben einen Kurzfilm gemacht, wir haben richtig aufwendige Social Media Trailer und Teaser gemacht, also wir haben alles mögliche gemacht, es ist meistens ein Paket. Das ist jetzt ein bisschen grob runtergebrochen, aber meistens ist es ein Paket, wo wir einfach versuchen, wirklich einzigartigere Ideen als, yo, zock mal das Spiel und hab den Link in der Videobeschreibung.
Was muss man als
gibt es auch, klar, machen wir auch, aber ja.
Was muss man in die Hand nehmen, wenn man mit euch arbeiten will? Also ab wann seid ihr sozusagen open for business, nehme ich mal an. Also wenn jetzt jemand zuhört, entweder endemisch, wie du sagst, oder non-endemisch, also was, ja. Ab wann geht's los bei euch?
Wir sind da total flexibel. Also je nach Aktivierung, ne? Und je nach Reichweite, auf welcher Plattform. Das fängt bei uns im ganz kleinen Maßstab an, als meinetwegen Instagram-Placement, wo wir einfach, wir haben ja unterschiedliche externe InfluencerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben einen größeren Pool, wir haben auch Partneragenturen, wo wir schön die Leute und Möglichkeiten verbinden können, connecten können. Wir finden, würde ich behaupten, für jeden Kunden einen guten Case. Egal welche Größenordnung, egal welches Budget.
Okay. Max, also man kann sich jetzt, glaube ich, einigermaßen vorstellen, wie du so lebst, also hinter der Kamera quasi. Man kann sich ja irgendwie bei dir ohne Ende Stunden, tagelang Material angucken bei YouTube.
Ja.
Aber diesen Business Case kannte ich so noch nicht. Und so die Überlegung und auch das zeigt ja, wie dieses Neue so ist. Also die Mischung aus Unternehmer sein, Creator sein, neue Sachen ausprobieren. Also du sagst jetzt einmalig, ja, und das ist
es. Naja, dieses Angestelltenverhältnis für InfluencerInnen, das ich jetzt als Influencer in der Agentur gegründet habe mit, ist jetzt nicht das Außergewöhnlichste
mit dem,
der Welt.
Dann noch aber mit dem Spieler, also mit dem Team dabei und so.
Genau, also ich denke, wir haben auch eine Holding, da wächst was ran, ja, worauf ich sehr stolz bin und was es so vielleicht noch nicht gibt.
Machst du auch noch so Investments hinterher? Also
Nee. Ich fokussiere mich echt auf den Content. Also egal, was wir aufmachen, für mich ist immer an erster Stelle der Content. Und wenn man da, und darin sind wir sehr gut, genau versteht, was bei der Community gut ankommt und aber auch gleichzeitig verstehen, was für Kundeninteressen wir da haben, aber wir sehen das halt nicht so sehr als Gegeneinander, ne? Oftmals als Influencer oder Influencerin steht man gefühlt in der Mitte. Irgendwie man hat seine eigenen Interessen, Content first, ne? Das, was man macht auf seinen Kanälen, ist heilig. Und dann kommen Kunde und will die irgendwelche Talking Points aufschwatzen, die halt so und nicht anders zu sagen sind, um es jetzt mal ganz flach abzuzeichnen. Und dann gibt es halt so ein Hin und Her, ja? Und dann irgendwann findet man sich in der Mitte oder schafft Kompromisse oder es findet nicht statt. Wir haben wirklich, glaube ich, als Agentur den Sweet Spot gefunden, dass wir wirklich auch unsere Kunden challengen, größer zu denken oder weiter zu denken oder um Ecken zu denken, die es so noch nicht im Influencer, in der Influencer-Branche gibt, sage ich mal. Also wir fordern, wir fördern und vor allem machen wir Content und ich brauche jetzt hier nicht auf der Wall Street meine Investments machen. Ich bleibe Hand of Blood und bin Gamer.
Okay. Alles klar. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und für den sozusagen Einblick in die Hand of Blood oder
Instinct 3
Max Knabe Welt, wollte ich gerade sagen. Also die ist ja schon sehr einmalig. Mittlerweile ist dein Vater wahrscheinlich auch wieder entspannt.
Absolut. Der ist tiefenentspannt.
Und dem hast du jetzt irgendwie...
Naja, als ich damals Instinct 3, also als ich ihm gesagt habe, jo, wir gründen jetzt eine Agentur, da habe ich schon damit gerechnet, hä, du warst fest angestellt, hattest einen gut bezahlten Job. Aber da hat er wirklich dann gesagt, Maximilian, ich bin stolz auf dich. So, ihr macht es schon, ihr wisst es viel besser. Der hat es jetzt jahrelang sich gegeben, die Scheiße, die ich mache. Und irgendwann hat er, glaube ich, auch einfach aufgegeben zu denken, dass er es besser wisse.
Okay.
Und er vertraut mir und ist da stolz.
Und jetzt hast du ja
Happy End.
Jetzt hast du wieder die ganzen Leute in der Agentur plus noch irgendwie aus dem Team. Also sind ja dann auch schon reichlich Mitarbeiter. Ne? Ich meine, du bist ja richtig jetzt.
Und das sind nicht nur einfach irgendwelche MitarbeiterInnen. Wir als Agentur sagen wir haben nicht unseren Fuhrpark mit, ne, der unsere Wertanlage quasi ist oder womit wir unser Alltagsgeschäft machen. Bei uns sind es halt die Menschen. Und es ist phänomenal wichtig. Also das kann ich gar nicht genug ausdrücken, dass es bei uns wirklich jeder Einzelnen gut geht. So, wir achten wirklich sehr auf unsere MitarbeiterInnen. Und dementsprechend ist auch unser Recruiting-Prozess speziell. Also wir achten wirklich auch sehr, dass es kulturell passt. Und demnach, ich habe so geile MitarbeiterInnen hier. Ich habe so ein cooles Team. Man kann sich auf jeden verlassen und es macht einfach nur jeden Tag Spaß. Das ist wirklich geil.
Aber
trotzdem haben wir Herausforderungen. Trotzdem knallt es auch mal. Also vollkommen normal, denke ich. Aber es ist so ein toller, produktiver Konsens immer. Und alle greifen nach den Sternen immer und wollen weiter und um Ecken und das macht sehr viel Spaß.
Also, herzlichen Glückwunsch, ja, geile Karriere und wir werden auf jeden Fall weiter beobachten, wie das so im YouTube-Game, im Agentur-Game, im Gaming insgesamt so mit dir weitergeht. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Ciao, ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.